بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir machen weiter mit den Kreuzzügen. Wir waren stehen geblieben bei der Einnahme der Stadt Edessa und der Gründung der ersten Kreuzfahrer, Grafschaft, Fürstentum, Herrschaft, wie man das auch nennen mag. Und dann ging es weiter Richtung Süden. Auf dem Wege gab es natürlich auch relativ kleinere Kriegszüge. Wir können jetzt natürlich nicht jeden einzelnen Kriegszug oder jedes einzelne Ereignis erwähnen, aber es kam auch dazu, dass einfach Gebiete verkauft wurden. Also die Herrscher, jemand, der in einem Gebiet geherrscht hat, damit er davon wegkommt, lebend, verkauft er einfach sein Gebiet und überlässt es den Kreuzrittern. Und geht dann. Das zeigt also die Situation, die damals vorhanden war. Und deswegen ist es so wichtig, Geschichte zu lernen. Denn noch einmal, Geschichte wiederholt sich. Denn der Akteur in der Geschichte ist immer derselbe. Mensch. Es ist der Mensch. Es ist ja nicht die Geschichte der Engel und dann die Geschichte der Menschen und dann die Geschichte der Pflanzen. Es ist die Geschichte der Menschen. Und der Mensch ist Mensch. Und wenn der Mensch sich nicht an Allah hält, wird er genauso wieder verfahren, egal in welchem Jahrhundert. Und egal, welche Technik vorhanden ist und egal, welche Reichtümer vorhanden sind. Das ist Soziologie. Was ist denn Soziologie? Die Untersuchung des Verhaltens von Gesellschaften. Du schaust dir an, wie verhält sich eine Gesellschaft, nicht ein Individuum. Individuum schaust du dir an in der Medizin, in der Psychologie, der Einzelne. Aber die Soziologie betrachtet sich das Ganze. Und der Begründer der Soziologie war Ibn Khaldun, ein muslimischer Gelehrter. Auf jeden Fall, das ist ein anderes Thema. Das heißt, wir lernen daraus für die Zukunft. Wenn der Iman schwach ist, wird es eben solchen Verrat geben, wie wir noch sehen werden. Also ging es weiter Richtung Süden. Natürlich, die Heere und die Armeen werden immer schwächer. Nahrung ist nicht vorrätig vorhanden. Zwar übernimmt ja die Logistik wer? Der byzantinische Kaiser. Ja, der ist zwar nicht dabei, auch nicht seine Armee, sondern die Europäer sind ja dabei. Also diejenigen, die kämpfen, sind die Europäer. Der absahnt, ist der byzantinische Kaiser. Das war ja dieser Deal von Konstantinopel, über den wir bereits geredet haben. Aber er übernimmt die Logistik, also besonders was die Versorgung des Militärs angeht. Die nächste Station war Antiochia. Oder Antiochia. Ist was? Antiochia, kennt ihr alle? Antakia. Die nächste Stadt war Antakia und sie war die wichtigste Stadt, bevor sie nach Al-Quds ging. Also wer Antakia eingenommen hat, der Rest ist dann Nebensache. Weil es die sicherste Stadt damals war. Also man sagt, das war die sicherste Stadt der Welt. Also viele haben versucht, Antakia einzunehmen und es waren viele Kriege, weil sie so strategisch wichtig ist. Und sie war schon wichtig, also vor den Muslimen, für die Muslime, für andere Religionen. Die Christen zum Beispiel, sie sagen, dass Isa a.s. seine Anhänger dort zum ersten Mal Christen genannt haben soll. Und deswegen ist sie so wichtig. Und dort ist auch eine Kirche des Apostels Petrus. Auf jeden Fall, auch die Christen haben ihre Geschichte dort. Für die Muslime ist es natürlich auch ein wichtiger Ort. Und zwar 15 nach der Hijra wurde Antakya eingenommen. Und zwar von Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radiallahu an, dem edlen Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und es war also eine sehr wohlhabende Stadt, liegt in der Nähe am Meer, also nicht direkt, aber in der Nähe des Meeres, sodass es auch Handelsstadt war in der Geschichte, sodass man Antakya schon immer verglichen hat mit Konstantinopel, also von der Wichtigkeit, strategische Lage und so weiter, wie Konstantinopel. Also haben sich die Kreuzfahrer gesagt, wir müssen dahin. Sie gingen also dorthin und mit der Armee und, oder bevor wir zu diesem Angriff kommen, noch einiges vorher, und zwar im Jahre 477 nach Hijra eroberte Suleiman ibn Qutlumisch, der Gründer der Seldschuken, also Rom Seldschuken, die Stadt wieder zurück, nachdem sie von den Byzantinern erobert wurde, nachdem die Muslime, also es ging hin und her immer, ja, also Antakya, die Muslime, dann die Christen, dann die Muslime und so weiter. Und also ein paar Jahre vor den Kreuzzügen war es natürlich ein Gebiet der damaligen Seldschuken. Dann, wie gesagt, ging es weiter und der Herrscher dort hieß Yari oder Yari Siyan. Das war der seldschukische Herrscher von Antakya. Er war ein Türkmene und ein erfahrener Soldat, hatte viel militärische Begabung, aber nicht so religiös. Und das waren mehrere Herrscher damals. Das war so der Charakter der vieler Herrscher, dass sie nicht so religiös waren. Und das zeigt also die Ursache, warum Allah Jalla wa Ala solchen Herrschern nicht beisteht. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in tansurullaha yansurkum, wenn ihr Allah beisteht, steht er euch bei. Wie stehen wir Allah bei? Durch den Beistand zur Religion. Aber wenn wir die Religion vernachlässigen, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala seinen Beistand auch nicht gewähren. Und das ist ein Punkt. Zweitens, es gab den Anführer von Damaskus, Daqaq oder Duqaq, und sein Bruder war der Anführer von Halab, Aleppo, also Damaskus und Aleppo, Ridwan. Und diese beiden Brüder waren verfeindet, sie waren Brüder und sie waren verfeindet. Und dieser Anführer, Yari, war mal auf dieser Seite, mal auf jener Seite. Je nachdem, wer mehr bezahlt. Komm, hilf mir gegen den. Okay, wie viel? So und so viel. Alles klar, ich bin dabei. Nee, der andere bezahlt mehr. Also, der hat keine Moral. Eher ein Söldner. Und das ist natürlich dann ein Problem, wenn er jetzt Hilfe braucht, dass man ihm nicht hilft. Und das war das Resultat. Also standen nun die Kreuzritter vor Antakya, ja, Antiochia. Und er war, der Anführer Yari war jetzt in einer sehr schwierigen Lage, weil er nicht keine guten Beziehungen hatte zu den Städten, die ihm helfen könnten. Aber als er mitbekommen hat, dass die Kreuzritter kommen, hat er dafür gesorgt, dass viel Versorgung vorhanden ist. Ja, weil wenn jetzt die Kreuzritter kommen, diese Heere und diese Stadt umzingeln und belagern, das kann dauern. Und damals wusste man, ja, eine Belagerung einer Stadt dauert sehr lange, bis diese Stadt aufgibt. Wann gibt sie auf? Wenn sie nicht mehr Essen und Trinken hat. Also hat er was gemacht. Er hat Vorräte gesichert, auch Zugänge zum Meer und ließ Schiffe mit Lebensmitteln und Waffen anlegen und versuchte alles strategisch. Er war schon General. Ja, ein General war er. So, diese Kreuzfahrer, diese Kreuzritter kamen natürlich erschöpft. Und einige waren ja dann in Edessa geblieben. Also die Armee ist ja nicht vollständig. Ja, das heißt, ein Teil der Armee ist in Edessa geblieben und ist nicht weiter, weil Ziel erreicht. Ich habe mein Land, ich habe mein Gebiet, das war's, dann brauche ich nicht weiterzuziehen. Und die Muslime in der Stadt waren natürlich jetzt eingeschlossen, umkesselt von den Kreuzrittern. Und es kamen dann Flotten, Schiffe, christliche Flotten, die haben die Verbindung zum Meer gekappt und blockiert, sodass also die Stadt nicht mehr einen Kanal hat, um Versorgung zu bekommen. Das war natürlich ein Riesenschlag. Baldwin, wie gesagt, war ja in Edessa, ja, der hat sich ja zurückgezogen. Und das Problem war jetzt aber, dass die Kreuzritter Nahrung gebraucht haben. Wo geht man hin? In die Dörfer nebendran und plündert, ja, und begeht Massaker, damit man überlebt, ja, für die Zeit der Belagerung. Es kam zu einigen Gefechten zwischen der Armee von Yari Sian, aber keine großartigen Kämpfe, sondern eher kleinere Gefechte, wenn die zu irgendwelchen Dörfern außerhalb dieser Stadt gelangen wollten. Dann schickte er doch ein Schreiben an diese Herrscher von Damaskus und Aleppo und auch Mosul im Irak. Mosul ist die Stadt im Irak. Dort war Karbura, der Emir von Mosul, und er unterstand dem Großseldschuken, jetzt muss man geübt sein in der Aussprache, Barkiaruk. Ja? Er war in Persien. Die Seldschuken, haben wir ja gesagt, haben sich das Gebiet aufgeteilt. So, diese kamen dann, dieser Duqaq ibn Tutush, ja, oder man sagt auch Duqaq ibn Tutush, Tatash, ja, also wie es auch heißt, und Hussein, sie wollten nach Antakya, also sie haben ja diesen Brief bekommen, okay, wir sollen jetzt helfen, aber sie kamen erst nach 2 Monaten an, die haben sich Zeit gelassen, ja, die Muslime verhungern und sind umzingelt und die kommen, ja, langsam, in Ruhe, als ob nichts wäre. 2 Monate lang war die Stadt also eingeschlossen, ohne dass eine Armee kam, um sie zu retten. Als diese dann kamen, kam es nur zu einem kurzen Gefecht mit den Kreuzrittern, mit der Armee von Bohemund, ja, einer der Anführer. Und da wurden sie geschlagen. Also die Kreuzritter waren schon relativ schwach. Aber das zeigt dir, wie schwach die anderen dann waren. Also kehrten sie zurück. Jeder ging in seine Stadt wieder zurück. Und jeder kümmerte sich nur um seine eigene Herrschaft. Die Kreuzfahrer haben dann was gemacht? Sie haben diese angeschrieben. ja, den Anführer von Damaskus und Aleppo. Und sie haben gesagt, guck mal, wir wollen nicht nach Damaskus und Aleppo. Das ist nicht unser Ziel. Wir wollen einfach nur Al-Quds einnehmen. Also habt keine Angst. Haben gesagt, okay, alles klar. Hauptsache, nach mir die Sintflut. Hauptsache, mir geht's gut. Also haben sie die gelassen. Bitte greift nicht an, ja, schaut einfach zu, aber greift nicht an und kümmert euch um Damaskus und Aleppo, das ist sowieso nicht unser Ziel. Also alles klar. Also sind sie zurückgezogen und haben nicht mehr angegriffen. Aber dann kamen, also die Belagerung ging dann weiter, mehrere Monate, und einige Soldaten der Kreuzzügler wollten dann schon kapitulieren. Weil die Belagerung, das ist ja nichts Einfaches. Und es wurde immer kälter. Also es ging jetzt zum Winter. Ja, Oktober, November, Dezember, diese Zeit. Das heißt, und die sind ja im Freien. Die sind ja nicht in der Stadt, hinter den Stadtmauern, wo es Gebäude gibt, wo man sich vielleicht vor Schnee oder Regen und so weiter schützen kann. Also haben einige gesagt, das reicht, es dauert zu lange, das überleben wir nicht. Es geht ja nicht darum, dass die sich zu gemütlich waren. Es geht um Leben und Tod. Wenn du in der Kälte erfrierst, bist du tot. Also haben sie sich gesagt, wir müssen zurück. Der Anführer, der normannische Führer aus Italien, dieser Bohemund, der wollte ja sowieso Antakya einnehmen. Das war schon immer sein Ziel. Weder Al-Quds noch irgendwas. Der wollte einfach ein Land, und Antakya ist das Beste, was es dann zu nehmen gibt in dieser Region. Und er war Anführer des stärksten Heeres. Also die stärkste Armee von den ganzen Armeen der Kreuzzügler war die Armee von Bohemund. Und er hat dann was gesagt, okay, ich nutze diese Situation aus. Er will ja Antakya behalten. Aber was war die Abmachung mit dem Alexios, dem byzantinischen Kaiser? Jede Stadt übergibt ihr mir. Und ich versorge euch logistisch. Aber er wollte das nicht, also hat er sich gesagt, und das ist Nummer eins. Nummer zwei, es gab ja noch andere europäische Anführer. Wir haben ja gesagt, es waren 5 Armeen, gut, eine ist jetzt in Edessa geblieben. Also hat er sich gesagt, jetzt muss ich dafür sorgen, dass ich Antakya bekomme und behalte. Also hat er was gesagt, wisst ihr was, es ist zu kalt, es ist zu gefährlich, ich ziehe mich zurück. Ohne ihn brauchen die gar nicht erst weiterzugehen. Das heißt, die Armee von ihm war strategisch wichtig. Ohne seine Armee können die nicht weiterziehen. Also haben sie gesagt, nein, bitte bleib. Und was ist denn, was möchtest du, was können wir denn machen, dass du bleibst? Und er hat gesagt, wisst ihr was, ich will Antakya haben. Das ist Nummer eins. Haben sie gesagt, okay, was sollen sie denn tun? Ansonsten können sie alle nach Hause gehen. Und die Rückreise wird auch vielleicht der ein oder andere nicht überleben. Das ist ja kein Spaziergang. Also haben sie gesagt, okay, wir geben dir Antakya. Jetzt war aber das zweite Problem die Abmachung mit dem byzantinischen Kaiser. Und dieser byzantinische Kaiser hat ja eine Delegation immer mitgeschickt, die schön absahnt, wenn sie eine Stadt einnehmen. Und natürlich für die Spionage, damit die Nachrichten immer an den Kaiser kommen. Und dieser Gesandte des byzantinischen Kaisers hieß Tatikios. So, die anderen Anführer, die Abmachung war klar, ich bleibe und dann bekomme ich Antakya. Was ist aber jetzt mit dem byzantinischen Kaiser? Er hat dann einfach ihn verleumdet, dass er gemeinsame Sache hat mit den Seldschuken. Er hat ihn zum Verräter ernannt. So sehr, dass er eben befürchtet hat, dass er getötet wird, also ist er geflüchtet nach Zypern und von Zypern nach Konstantinopel. Ruhe jetzt. Das war's. Jetzt hat er, dieser Bohemund, wusste jetzt, Antakya gehört mir. Dann ging es weiter, dass eben, und Monate vergehen, das ist ja jetzt nicht von heute auf morgen alles, ja. Hin und her, Diskussion und so weiter und so fort. Monate vergehen während dieser Belagerung. Dann kam dann der Anführer von Mosul, hat dann gesagt, okay, dann mache ich mich auch mal auf den Weg. Nach mehreren Monaten. Aber er sagte sich, Edessa liegt auf dem Weg von Mosul. Also belagere ich erst einmal Edessa, um dann weiterzugehen. Aber Edessa war ja jetzt von diesem Kaiser, von diesem europäischen Kaiser beherrscht und er hatte seine Armee, also hat es nicht geklappt. Er ist dann eine gewisse Zeit, paar Monate dort geblieben, hat einfach Zeit verloren und dann ist er weiter nach Antakya. Auf dem Weg sammelt er noch einige andere Heere und Soldaten in den Gebieten Marj Dabiq und auch in Hims und Truppen aus Diyar Bakr. Und die kamen jetzt alle nach Antakya, um zu helfen. So, das heißt jetzt, da kommt jetzt eine große Armee wieder. Und die Kreuzritter haben sich gesagt, okay, dann werden wir ja umzingelt. Also hier sind die, ist der Kaiser von Antakya und dann kommt noch der Kaiser von Mosul mit seiner Armee. Also müssen wir irgendwie, bevor diese Armee ankommt, eine Lösung finden. In der Stadt drin gab es ja auch Armenier. Diese Stadt war multikulturell. Und das zeigt, dass der Islam diese Völker nicht vernichtet hat und nicht unterdrückt hat. Ja, die durften leben, ja, ob Christen, ob egal wer, welche Nation, Armenier oder nicht, im Gegensatz zu den Kreuzrittern. Ja, diese Kreuzzügler, die gekommen sind, die haben nicht dann die Armenier gut behandelt. Das hatten wir ja auch bei, in Edessa, über Edessa gesagt. Auf jeden Fall, dieser Bohemund nahm Kontakt auf mit einem Armenier in der Stadt. Und dieser Armenier, heißt es, er soll zum Islam konvertiert sein. Aber ob das stimmt oder nicht. Auf jeden Fall. Und es war so, dass die Mauern oder die Tore, es werden mehrere Tore, dass es aufgeteilt war, wer diese Tore überwacht. Ja, jede Gruppe oder Nation und so weiter. Und dieser Armenier hat ihm dann versprochen, die Tore zu öffnen, wenn er etwas bekommt. Auch wieder eine Abmachung, ein Deal. Und Bohemund stimmte zu und am 3. Juni 1098, also 491 nach der Hijra, hat dieser Armenier tatsächlich die Tore geöffnet, bevor der Kaiser aus Mosul angekommen ist. Also sind die Kreuzritter rein in die Stadt und haben natürlich dort ein Massaker angerichtet. Der Fürst Yari konnte nicht flüchten. Die Armenier selbst haben ihn dann getötet, die dort waren. Die haben ihn dann getötet. Und nun waren die Kreuzzügler, die Kreuzfahrer in der Stadt drin. Und dann kommt der Fürst von Mosul und belagert nun die Stadt. Jetzt ist es andersrum. Die Christen drinnen, die Muslime belagern. In dieser Zeit passierte was Interessantes. Und zwar ein Schriftverkehr mit den Herrschern Ägyptens zu dieser Zeit, sodass ein Deal gemacht wird mit diesen Herrschern in Ägypten zwischen den Kreuzrittern und also dem byzantinischen Kaiser und dem und den Kreuzrittern und Ägypten. Wer herrschte in Ägypten? die Fatimiyya, die Schiiten. Und die waren die Herrscher über Al-Quds in der Zeit. Die waren die Herrscher in Al-Quds. Also die bekommen mit. Da kommt eine Riesenarmee. Die haben die erste Stadt eingenommen, die nächste Stadt eingenommen, die nächste Stadt eingenommen. Die haben sich nicht bewegt. Die haben sich nicht bewegt. Und das ist eine Lehre bis Yawm al-Qiyamah. Weil leider fallen sehr viele rein, wenn einige, den Schiiten, also Schiiten, Al-Quds und Al-Quds und Al-Quds, ist alles Film. Und die Ulama wissen das, weil sie die Geschichte gelernt haben. Aber die Laien leider fallen immer wieder rein. Ihr redet nicht und die Schiiten reden. Oh, ihr macht nichts und die Schiiten machen. Oh, ja, warte ab. Und dann? Diese Fatimiden, die waren ein Riesenreich. Das war jetzt nicht eine kleine Stadt. Ein Riesenreich. Die haben mehrere Dynastien bekämpft und besiegt. Und sie waren die Herrscher über Al-Quds zu dieser Zeit. Warum verteidigt ihr nicht? Das interessiert die gar nicht. Hauptsache, sie haben einen Deal. Was war ein Deal? Nordsyrien, also der Nahe Osten, der Norden gehört euch, Süden gehört uns. Inklusive Al-Quds also. Aber der Deal war, guck mal, wie wär's, wenn der Norden euch gehört und der Süden uns. Der byzantinische Kaiser ist natürlich jetzt nicht, hat nicht einen Vertrag gemacht, aber hat sie hingehalten. Ja, das ist gut und darüber kann man reden und so weiter und so fort. Er will natürlich weiter. Aber das zeigt, wo der Verrat tatsächlich stattgefunden hat. Unter anderem mehrere, ja, die einzelnen Herrscher. Jeder kümmerte sich nur um sein Herrschaftsgebiet, interessierte sich nicht über das Herrschaftsgebiet des anderen, ja. Und man sagt ja dieser Spruch, Ukiltu yawma ukila thawrul abyad. Ich wurde gefressen, als der weiße Stier gefressen wurde. Sagt man das im Deutschen oder nicht? Kennt ihr den Spruch? Nicht? Ja, googelt mal nach. Ich wurde gefressen an jenem Tag, an dem der weiße Stier gefressen wurde. Der wurde getötet, das war der Tag, an dem ich getötet wurde, weil nach dem bin ich dran. Aber, wie gesagt, die Fatimiden, sie nennen sich Fatimiden, sie sind Ubaydiyun. Weil das ist ja nur eine Irreführung. Ja? Das, angeblich sind sie von der Abstammung Fatimas, radiyallahu anha, und die haben mit Fatima, radiyallahu anha, überhaupt nichts zu tun. Also Bohemund nahm das freundlich auf, aber nur um diese zu besänftigen, damit die nicht angreifen. Ja? Sie haben ja mitbekommen, die Europäer kommen immer näher, da haben sie gesagt, wir machen einen Deal. Behaltet, was ihr habt und lasst uns den Süden. Das zeigte natürlich den Kreuzrittern, also dass diese Leute verkaufen ihre Geschwister. Auch wenn natürlich die Fatimiden nicht unsere Geschwister sind, ja, die sind keine Muslime. Aber für die Kreuzritter waren ja das Muslime alle. Die reden ja im Namen des Islams, auch wenn sie keine Muslime waren. Also war das nochmal eine Motivation, die können wir platt machen, keiner bewegt sich. Also ging es eben weiter mit dem Kampf um Antakya. Also der Anführer Karbura, ja, also der Anführer von Mosul, kam nun näher mit seiner Armee und die Kreuzfahrer haben ihn angeschrieben, guck mal, machen wir ein Abkommen, irgendwas. Er lehnte ab und er vertraute ihnen nicht. Aber auf jeden Fall hat es nicht gereicht, um sie zu besiegen. Und er hat sich dann zurückgezogen, denn die Armeen kamen dann, also es kam zu Gefechten, aber nicht so gewaltige Gefechte, und sie sind geflüchtet. Ja? Und zwar ist Folgendes passiert. Bohemund hat in dieser Zeit, sie waren jetzt in Antakya drin, ja, in der Stadt drin, und die Muslime, die Seldschuken, waren draußen. Also haben sie gesagt, die Christen, wir haben das Speer gefunden, womit Jesus getötet wurde. Das ist natürlich eine psychologische Kriegsführung. Wenn du siehst, die Soldaten sind schwach geworden und so weiter, brauchst du etwas. Ja? Also haben sie gesagt, wisst ihr was? Oh, zufällig hier haben wir was gefunden. Das Speer, mit dem Isa a.s. getötet wurde. Und Allah azza wa jal sagt ja, er wurde nicht getötet. Auf jeden Fall, das hat die Krieger dann motiviert. Also sind sie raus zu diesen Muslimen, zu diesen Seldschuken. Insbesondere der eher religiösere Anführer Raimund der Vierte, der hat dieses Speer dann genommen und hat gesagt, das ist das Speer, womit Jesus getötet wurde. Und sie haben dann die Armee angegriffen und trotz der Größe dieser Armee sind sie geflüchtet. Und nicht nur das, dann hat dieser Anführer Raimund gesagt, nehmt überhaupt keine Kriegsbeute. Weil beim Flüchten lassen ja die Soldaten alles auf dem Boden, rette sich wer kann. Und der hat denen gesagt, nichts nehmen, rennt ihnen nach. Das muss ich schon mal vorstellen, die Armee flüchtet und die sind so in ihrem Element, dass er sagt, rennt ihnen nach. Man sagt, um die 3 Kilometer, die sind am Flüchten und die andere Armee, und die sind weniger. Was für eine Erniedrigung. Also sind sie geflüchtet und die Kreuzritter haben natürlich noch einige Muslime dann getötet. Dann ging es weiter, nachdem nun die Muslime sich zurückgezogen haben, ging es weiter mit dem inneren Streit zwischen den Anführern der Kreuzritter. Wir haben ja gesagt, dieser Bohemund hat gesagt, ich bleibe, wenn ich Antakya bekomme. Und die anderen Anführer haben ja zugestimmt, weil sie hatten es nötig. Als nun Antakya gefallen ist, hat er gesagt, so bitteschön, das ist jetzt meine Stadt, ich bin der Herrscher. Raimund der Vierte hat gesagt, nein, die Stadt gehört dir nicht alleine. Also begann ein innerer Konflikt zwischen diesen Anführern der Kreuzritter, der Kreuzfahrer, und es kam zu Rangeleien, ja, also jetzt kein Krieg, ja, es kam zu Rangeleien, aber dann hat man sich doch nochmal zusammengesetzt und man hat gesagt, wir dürfen jetzt nicht uns gegenseitig bekämpfen, wir haben ja noch weitere Städte vor uns, wir wollen ja bis Al-Quds. Dann haben sie gesagt, okay, wir müssen jetzt den byzantinischen Kaiser mit einbeziehen. Denn wenn wir ihn jetzt verraten, wer soll uns versorgen mit der logistisch, also Essen, Trinken, Waffen, was man alles braucht. Also haben sie gesagt, guck mal, ein Brief geschickt an den byzantinischen Kaiser, wir überlassen dir Antakya. Aber mit einer Voraussetzung. Du kommst hierher und kämpfst mit uns. Wir brauchen eine Armee, wir brauchen Unterstützung und wenn du herkommst, wir überlassen dir Antakya und wir ziehen weiter nach Al-Quds. Dieser byzantinische Kaiser Alexios war ein sehr schlauer Mann. Er hat sich gesagt, wenn die Armee der Kreuzritter stark ist, werden sie mich bekämpfen. Und wenn die Muslime stark sind, werden sie mich bekämpfen. Also lass sie sich gegenseitig bekämpfen, am Ende komme ich. Deswegen war er die ganze Zeit nicht dabei. Er hat nur beobachtet aus der Ferne und hat diesen Brief nicht beantwortet. Da haben sich diese anderen gesagt, okay, dann ziehen wir weiter. Wenn er nicht uns unterstützen will, dann ziehen wir weiter nach Al-Quds. Aber das Problem war, sie sind wenige gewesen. Man sagt unter 100.000. Also sie waren ja am Anfang 300.000. Es gibt Aussagen, es waren nur noch 6.000. Also viele Historiker sagen, das ist wohl unrealistisch. Von 300.000 auf 6.000. Aber 70.000, 80.000, auf jeden Fall unter 100.000. Also zwei Drittel der Armee ist weg. Entweder gestorben oder zurückgekehrt oder eben haben eine Stadt eingenommen und sind dort geblieben. Und mit 70.000 kannst du nicht gegen die Muslime dort kämpfen. Also haben sie versucht, diesen Kaiser Alexios zu überzeugen. Aber wie gesagt, er hat sich Zeit gelassen, mehrere Monate. Und dann am Ende hat er gesagt, okay, ich werde kommen mit einer Armee, nachdem er wusste, sie sind geschwächt, sie sind keine Konkurrenz, sie sind keine Gefahr für ihn. Und er ist dann hinausgezogen mit seiner Armee. Und inshallah werden wir dann weiter sehen, wie es weiterging. Dann ging es nämlich weiter nach Al-Quds. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren vor dem Verrat an dieser Religion. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns erlauben, ein Nutzen zu sein für diese Religion. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.